Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe. Der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Herzlich willkommen zum Beginn der vierten Staffel des Verstehe-Podcasts des Austria Center Vienna. Mein Name ist Marie Lang. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieser Gesprächsreihe, die sich in den nächsten Folgen mit Tabuthemen beschäftigt. Mit dem Sterben, Inkontinenz oder auch Fehlgeburten und Problemen in der Schwangerschaft. Und um genau Letzteres geht's heute. Wenn es beim Ungeborenen einen Verdacht auf eine schwerwiegende Krankheit oder Missbildungen gibt, kann mittels Magnetresonanztomographie oder Kernspintomographie Klarheit geschaffen werden. 600 bis 700 Untersuchungen werden pro Jahr im AKH in Wien durchgeführt. Österreich liegt damit im internationalen Spitzenfeld. Eine, die die Forschung hierzulande klar geprägt hat, ist Dr. Daniela Breyer. Sie ist Radiologin und war lange Professorin an der MedUni Wien und Leiterin der klinischen Abteilung für Neuroradiologie und muskuloskeletale Radiologie am AKH. Mittlerweile ist sie emeritiert. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich wirklich sehr, weil das Thema ein sehr spannendes ist. Es geht um die Schwangerschaft. Und wie viele wissen, ist die Schwangerschaft im Leben einer Frau eine sehr besondere Zeit. Sie ist auch, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, doch dann immer wieder mit vielen Ängsten verbunden, mit viel Unsicherheit. Es gibt ja viele Untersuchungen, die man machen soll oder muss. Regelmäßig Ultraschall bei der Gynäkologin, dann gibt es die Nackenfaltenmessung, Organscreening. Das meiste davon findet im ersten Drittel, also im ersten Trimenon statt. Sie kommen dann im zweiten Drittel ins Spiel als Radiologin. Und zwar dann, wenn es darum geht, dass bei einem Ultraschall Auffälligkeiten entdeckt werden. Und könnten Sie vielleicht wirklich ganz grob einmal erklären, worum geht's denn da? Was ist Ihre Rolle dann als Radiologin?
Wie Sie schon gesagt haben, es gibt bei der Schwangerschaft eine Reihe von Untersuchungen, die vorgeschrieben sind. Und Sie haben auch schon das Organscreening erwähnt, das so um die 20. Woche stattfindet. Wenn bei diesem Organscreening etwas auffällt im Ultraschall, das man nicht eindeutig zuordnen kann oder wo man sich mehr Information erhofft, dann kommt die Kernspintomographie ins Spiel. Der kleine Nachteil ist, dass man als Patient oder als Patientin in einer Röhre liegt und das kann natürlich besonders in der Schwangerschaft nicht besonders angenehm sein. Aber wir können die Patientinnen, die müssen nicht unbedingt am Rücken liegen, wir können sie auch in eine Seitenlage bringen. Und so ist diese Untersuchung, die ungefähr eine halbe Stunde dauert, meistens gut zu ertragen.
Wer schon einmal in so einer Röhre gelegen ist, warum auch immer, weil mittels dieses Verfahrens ja diverse Untersuchungen gemacht werden, weiß, das ist, glaube ich, auch sehr laut, oder?
Ja, das ist richtig. Es ist sehr laut und die Patientin bekommt von uns daher einen Hörschutz. Und es gab in den letzten Jahrzehnten immer wieder Befürchtungen, dass auch das Gehör des Fetus geschädigt werden kann. Aber das hat sich Gott sei Dank als nicht richtig erwiesen. Da gab es viele, viele Studien, teilweise Tierstudien, teilweise mit freiwilligen Patientinnen, wo man die Kinder nachher getestet hat. Also für das kindliche Gehör ist das ganz gefahrlos.
Jetzt haben Sie schon Gefahren angesprochen. Ich nehme jetzt mal an, wenn eine Frau sich dann auf eine Kernspintomographie einlässt, dann passiert das nur, wenn tatsächlich die Befürchtung besteht, dass mit dem Ungeborenen etwas schwer nicht in Ordnung sein könnte. Gibt es denn auch bei der Kernspintomographie irgendwelche Risiken?
Bei der Kernspintomographie gibt es eigentlich keine Risiken. Es gibt natürlich klaustrophobe Patientinnen, das gibt es aber auch, wenn man nicht schwanger ist. Und wenn die Untersuchung wirklich erforderlich ist, kann man auch Beruhigungsmittel verabreichen in Rücksprache mit dem behandelnden Gynäkologen.
Mhm. Sie haben jetzt die Fehlbildungen angesprochen. In welchen Fällen kommt es denn überhaupt zu einer Kernspintomographie? Also von welchen Auffälligkeiten sprechen wir?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Auffälligkeiten, die meist mit gar keiner schlechten Entwicklung verbunden ist, wo sich das Kind völlig normal entwickelt. Aber sie können auch milde Zeichen sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und da kommt die Kernspintomographie insofern ins Spiel, weil sie sehr, sehr oft den Verdacht auf eine Fehlbildung entkräften kann und zeigen kann, dass das nur eine geringe Anomalie ist, die keinerlei Wirkung auf die Entwicklung hat.
Gynäkologinnen oder Gynäkologen sind ja die, die dann überweisen, wenn Sie ins Spiel kommen als Radiologin. Können Sie vielleicht auch noch beschreiben, also am AKH Wien, da gibt es ja tatsächlich eine Spezialambulanz dafür. Von welcher Art von Team sprechen wir denn da? Also wer ist denn aller involviert, wenn eine Frau zu Ihnen kommt und es Befürchtungen gibt, dass mit dem Baby etwas nicht in Ordnung sein könnte?
Ja, die Zuweisung erfolgt über meistens den Kollegen oder die Kollegin, die den Ultraschall machen. Und dann gibt es natürlich alle Disziplinen, die nur irgendetwas mit kindlicher Entwicklung oder pränataler Entwicklung zu tun haben. Also Kinderärzte, Neonatologen, Neurologen, die für die kindliche Hirnentwicklung Spezialisten sind. Natürlich auch Chirurgen, falls irgendetwas zum Beispiel am Bauch zu operieren sein könnte. Und ganz, ganz wichtig, Psychologen, Psychologinnen, die wirklich helfen, die Patientinnen in diesen schwierigen Zeiten zu betreuen. Und dann auch andere Spezialisten, wie zum Beispiel Genetiker, denn wir wissen ja, dass viele Fehlbildungen einen Ursprung in chromosomalen Störungen haben. Und da kann man dann die Prognose besser einschätzen, wenn man so etwas findet.
Und können Sie vielleicht ein konkretes Beispiel geben, wie vorgegangen wird? Also vielleicht picken wir uns eine Fehlbildung heraus, wo man sagt, okay, das kommt jetzt häufig vor. Und wie wird dann wirklich schrittweise vorgegangen?
Eine der häufigeren Fehlbildungen ist die sogenannte Balkenagenesie. Was ist der Balken? Der Balken ist eine Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften. Und wenn der Balken ganz oder teilweise fehlt, dann kann das zu Entwicklungsstörungen führen, in Abhängigkeit davon, ob das die einzige Anomalie in dem Hirn ist oder ob da noch zusätzlich andere Anomalien vorkommen. Das heißt, die erste Fragestellung, die wir beantworten mittels Kernspintomographie ist das ein sogenannter isolierter Balkenmangel? Das heißt, fehlt nur ein Teil des Balkens oder der Balken oder ist da noch etwas dabei? Mit dieser Diagnose wird dann die Patientin überwiesen zum pädiatrischen Neurologen. Und zwar nicht zu irgendeinem, sondern einem, der mit uns schon lange zusammenarbeitet und der eine große Erfahrung hat. Und diese Beratung wird angeboten, möglichst zeitnah. Denn wenn man einmal festgestellt hat, etwas ist nicht in Ordnung, dann finde ich, alles ist dringend. Und wir versuchen, diesen pädiatrischen Neurologen noch am gleichen Tag zu involvieren, damit die Schwangere mal eine Grundinformation hat. Dann legt man ihr nahe, eine genetische Untersuchung zu machen. Das erfolgt dann über ihren Zuweiser und meistens, wenn die Schwangere nach der Beratung mit dem pädiatrischen Neurologen die Schwangerschaft aufrechterhalten will, was nicht immer der Fall ist, dann bleibt sie engmaschig in Kontrolle vom ganzen Team und wird häufiger noch beraten. Meistens macht man noch eine Kontrolluntersuchung, sodass man möglichst gut voraussagen kann, wie man diesem Kind am besten helfen kann.
Aus Ihrer Erfahrung, Sie als Radiologin sind ja diejenige, die eben die unter Anführungsstrichen technischen Untersuchungen vornimmt. Welche Rolle spielen denn dann auch PsychologInnen für das Paar, das da behandelt wird?
PsychologInnen spielen eine ganz wesentliche Rolle, denn sie können sich vorstellen oder wir können uns vorstellen, was so eine Information für das Paar, für die Schwangere bedeutet. Und die psychologische Begleitung von Anfang an ist ganz wesentlich in der Entscheidungshilfe, was macht man, aber dann auch später, denn diese Schwangerschaft ist natürlich dann schon einer Stressbelastung unterzogen und daher ist die ständige Betreuung ganz, ganz wesentlich.
Was ich jetzt in meiner Schwangerschaft auch erlebt habe, war, dass das Thema deswegen auch so sensibel ist, weil sich alle versuchen irgendwie abzusichern. Man versucht irgendwie bei allen Untersuchungen möglichst genau zu sein, Dinge vorauszusagen, Dinge zu vermeiden. Inwiefern spielt denn das eine Rolle, dass das immer mehr in diese Richtung geht, dass man eben versucht, möglichst viele Untersuchungen zu machen, um zu 100% sagen zu können, dass mit dem Baby auf jeden Fall alles in Ordnung sein wird?
100% gibt es nicht. Man kann sich nur annähern und diese Tendenz, sich abzusichern, hat natürlich auch rechtliche Grundlagen, weil es kommt natürlich vor, dass man verklagt wird, weil man scheinbar eine Diagnose falsch gemacht hat oder nicht erkannt hat Und das versucht man zu vermeiden.
Und kommt daher auch diese engmaschige Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Abteilungen und ExpertInnen?
Ich glaube, das steht dabei nicht im Vordergrund. Die Zusammenarbeit ist einfach wichtig, um der Schwangeren den möglichst besten Hintergrund zu bieten und die möglichst besten Informationen, gerade für den Fall, falls sie eine schwerwiegende Entscheidung treffen muss.
Was ich mich auch noch gefragt habe, ist, es gibt ja eine Zunahme in den vergangenen Jahren an künstlichen Befruchtungen. Mütter bzw. Schwangere werden immer älter. Gibt es denn dadurch, das ist jetzt nur wirklich eine Vermutung, aber gibt es denn dadurch eventuell mehr Fehlbildungen im zweiten Trimenon? Hat das zugenommen?
Ja, da haben Sie völlig recht. Das sind Faktoren, die dazu beitragen, dass man mehr Fehlbildungen sieht. Und dann gibt es noch ein Phänomen, es ist zum Beispiel im Ausland, bei uns nicht, aber im Ausland möglich, dass mehr als 2 Embryonen transferiert werden und auch das kann zu Problemen führen.
Wir haben jetzt, glaube ich, schon ganz gut besprochen, was das MRT in der Schwangerschaft bewirken kann, wie der Ablauf ist, um Schwangere auf der einen Seite, um ihnen zu helfen, aber sie auch irgendwie zu beruhigen und abzusichern. Wir machen jetzt eine kurze Kaffeepause und wollen uns danach noch anschauen, wo die Forschung ganz konkret steht, wo es in Zukunft hingehen kann.
Die Kaffeepause.
Wir wandern in den Kaffeepausen immer wieder durchs Austria Center Vienna, um unter anderem dieses riesige Konferenzzentrum ein bisschen besser kennenzulernen. Mal sitzen wir im Rooftop-Foyer und haben den Blick auf die Wiener Skyline, mal auf der ersten Ebene in einem kleinen Networking-Bereich zwischen den Meetingräumen. Und heute haben wir Kaffee und Tee direkt in unser kleines Podcast-Studio serviert bekommen. Da lässt sich nämlich auch ganz wunderbar plaudern. Diese Pause, die nutze ich ja immer wieder gern, um meine GesprächspartnerInnen ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Frau Dr. Breyer, haben Sie eigentlich selbst auch Kinder?
Ich habe 2 Kinder, ja.
Hat sich denn, würden Sie sagen, wenn Sie jetzt auch auf Ihre Fachrichtung schauen, was hat sich denn da verändert? Wie war das damals bei Ihnen?
Ich bin vielleicht kein gutes Beispiel, weil ich habe während meiner beiden Schwangerschaften eigentlich nahezu durchgearbeitet und habe getan, als wäre nichts. Und das wäre heutzutage gar nicht möglich, weil ja Gott sei Dank schwangere, arbeitende Frauen jetzt geschützt sind und eigentlich auch in Frühkarenz gehen können. Also dieser Gedanke wäre mir damals gar nicht gekommen, dass es so etwas gibt.
Wie sind Sie denn, vielleicht wollen Sie kurz erzählen, wie sind Sie denn in Ihr Berufsfeld hineingekommen und warum wollten Sie überhaupt Medizinerin werden?
Ja, ich war vorbelastet. Meine Eltern waren beide Psychiater. Und ich wollte eigentlich auch Psychiatrie machen, bin aber dann auf der Neurologie beim Gegenfach hängen geblieben. Und so ist das Ganze in Gang gekommen.
Was lieben Sie an Ihrem Beruf?
Ja, ich bin eine geborene Forscherin und ich liebe, dass ich mir immer wieder neue Dinge überlegen kann und immer neue Dinge untersuchen kann.
Was war für Sie so, wenn Sie sagen, eben Sie sind so von Herz und Blut Forscherin, das, wo Sie sagen, das haben Sie in Ihrer Karriere, das war für Sie so der Moment, wo Sie etwas erforscht haben und dann so ein Gefühl hatten, ja, genau das ist es. Gab es sowas?
Ja, es gab mehrere Momente, aber ich glaube doch, dass einer der schönsten Momente war, wo ich erstmals so ein ungeborenes Hirn gesehen habe und dort Dinge erkennen konnte, die ich bis dahin nur aus histologischen Büchern kannte.
Was braucht man denn, um Forscherin sein zu können, also um diesen Beruf wirklich auch dann mit Leidenschaft ausüben zu können? Was braucht man da für Fähigkeiten?
Ja, man braucht vor allem eine dicke Haut. Man darf keine Angst haben vor Misserfolgen und die kommen natürlich auch, denn es ist nicht die Richtung, in die man geht, ist nicht immer die richtige. Und dann muss man eben eine andere einschlagen.
Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit? Also ich habe jetzt rausgehört, Sie sind ja eben schon emeritiert, Sie sind immer noch als Radiologin aktiv, Sie forschen immer noch. Gibt es denn sowas wie Freizeit auch? Und wenn ja, was erfüllt Sie da?
Ja, natürlich muss es Freizeit geben, weil man sonst den Kopf nicht frei kriegt und weil man dann auch nicht die Leistung bringen kann, die man bringt. Und das, was ich in meiner Freizeit mache, ich brauche körperliche Aktivität und ich unterrichte seit mehreren Jahrzehnten Yoga und zwar keinen ruhigen Stil, sondern eher Rocket Yoga, das ist etwas sehr Intensives und das kann man auch noch in meinem Alter machen, ja.
Was würden Sie sagen, haben Sie von Ihrem Beruf oder auch von der Forschung und Medizin für Ihr Leben gelernt?
Das nicht loslassen, das einfach weitermachen und dass die Überzeugung, dass das, was man macht, nicht nur einem selber was bringt, sondern dass das auch anderen Leuten, die vielleicht in Situationen sind, die sie als große Belastung empfinden, dass man ihnen vielleicht helfen kann. Also trotz der ganzen Forschung ist eigentlich bei mir der Gedanke daran, dass man andere unterstützen kann, doch im Vordergrund geblieben.
Sie könnten ja jetzt eigentlich aufhören, oder?
Ich glaube, ich kann nie aufhören.
Das ist nämlich genau meine Frage. Wenn man so etwas wie bei Ihnen eben mit Herz und Leidenschaft macht und Sie haben ja gesagt, Sie sind eigentlich Forscherin, ja, das haben Sie in den Genen offensichtlich. Haben Sie manchmal den Gedanken, was kommt danach? Gibt es überhaupt ein danach?
Natürlich hat man den Gedanken und manchmal verdrängt man ihn erfolgreich, manchmal weniger. Aber ich habe das Glück, Kinder zu haben, die sich ganz, ganz toll entwickeln, obwohl ich nie zu Hause war, obwohl ich meinen Mann unglaublich belastet habe, auch mit der Kinderbetreuung, die er trotz einem Job, der auch 60 Stunden pro Woche betragen hat, hat er mich da unglaublich unterstützt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Schön, dann würde ich sagen, wir schließen die Kaffeepause hier ab. Sie wirken erleichtert. Es ist wahrscheinlich leichter, über sein Fachgebiet zu sprechen, als dann
wesentlich
persönliche Fragen gestellt zu bekommen. Aber darum geht es hier in diesem Podcast auch, um beide Seiten vielleicht ein bisschen besser verstehen zu können. Kommen wir zu einer Art Ausblick. Jetzt haben Sie sehr, sehr vieles erreicht in Ihrem Forschungsgebiet, forschen immer noch weiter. Wo würden Sie denn sagen, ist jetzt gerade so auch international gesehen, wo steht denn die Forschung im Bereich pränataler Diagnostik, vor allem was die Kernspintomographie betrifft?
Ja, wie ich schon gesagt habe, es kommt immer zu neuen Entwicklungen, mit denen man mehr Details erkennt und unter Umständen auch in kürzerer Zeit als zuvor. Aber was für mich das Wichtigste ist, ist, dass man sein Wissen weitergibt. Denn in Wien sind wir auf einem sehr hohen Stand. Das ist nicht überall in der Welt so. Und daher plant mein Nachfolger, der Professor Kasprian, ein Kurzstudium über pränatale Kernspintomographie an der Med-Uni Wien. Und ich finde, das ist ein sehr guter Weg, dieses Wissen weiterzugeben und auch eine akademische Basis zu schaffen. Das wird natürlich dann international angeboten und es gibt schon Interessenten.
Es gibt ja jetzt auch sehr viel Fortschritt in Sachen neuen Technologien und künstlicher Intelligenz. Inwiefern spielt das denn in Ihrem Bereich rein?
Das spielt eine große Rolle. Wir haben auch bereits Forschungsarbeiten in dieser Richtung gemacht, weil man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz oft kleine Details erkennt, die dem freien Auge nicht zugänglich sind. Und damit kann man natürlich noch genauere Diagnosen machen und vor allem kann man eine Basis schaffen, um vielleicht Fehlbildungen zu erkennen, bevor sie noch wirklich entstanden sind.
Mhm. Und vielleicht an dieser Stelle auch dazu gesagt, weil künstliche Intelligenz klingt immer so, als wäre da jetzt eine Intelligenz im Raum, die es vorher nicht gab. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass Computerprogramme anhand von Wissen, das schon da ist, lernen und dadurch vielleicht ein bisschen mehr Wissen haben als ein einzelner Mensch. Vielleicht kann man es auch so verstehen, als würde hier ein ExpertInnen-Team zusammenkommen und das ist dann die künstliche Intelligenz und es wird dadurch ein bisschen leichter und schneller.
Ja, ganz genau. So ist es, ja.
Wo steht man denn da jetzt am AKH Wien? Was das betrifft?
Da stehen wir eigentlich auch sehr weit vorne. Es gibt nämlich eine Abteilung, die der Radiologie zugeordnet ist, Computerized Imaging in Radiology. Da arbeiten Physiker, Mathematiker zusammen, die mit Hilfe unserer Daten diese Hirnmodelle erstellen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Der Vorstand ist der Professor Georg Langs, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten, weil wir schon eigentlich sehr lange wissen, dass es in diese Richtung geht. Mhm. Und er hat auch ein großes Verständnis dafür, was extrem wichtig ist, weil das ist ja nicht so selbstverständlich für einen Nichtarzt, dass er mit diesen Daten auch umgehen kann. Und dadurch sind wir auch bis jetzt so weit gekommen.
Vielleicht zum Schluss noch, wenn wir uns jetzt anschauen, Frauen, die betroffen sind von der Thematik, die wir gerade besprochen haben, sprich also die im zweiten Trimenon draufkommen aufgrund des Ultraschalls, da könnte es Fehlbildungen geben im Fötus. Wohin können sich die denn wenden oder wie ist denn da der genaue Ablauf? Wissen alle Gynäkologinnen und Gynäkologen in Österreich, dass es eben die pränatale Kernspintomographie gibt? Wie wird da vorgegangen in der Regel?
Also da gibt es im Wesentlichen zwei Wege. Entweder ein niedergelassener Gynäkologe, eine Gynäkologin weist die Patientin direkt zu oder die Patientin kommt zuerst an die Abteilung für Pränataldiagnostik ins AKH und diese Gruppe, mit der wir ja ganz eng zusammenarbeiten, die überweist die Patientin dann zu uns. Es gibt Prospekte, wo sich die Patientin selbst informieren kann, wie das Ganze so abläuft. Das gibt es bereits auf mehrere Sprachen und das haben wir eigentlich schon sehr, sehr lange. Und es hat sich herausgestellt, dass das sehr günstig ist, dass die Patientin schon ungefähr weiß, was sie erwartet. Natürlich ist es so, dass wenn sie kommt, wird sie noch einmal genau aufgeklärt und wir reden mit ihr. Auch da deswegen, weil es sehr wichtig ist, dass sie ruhig liegt und dass sie beruhigt ist während der Untersuchung, weil das Baby sich sonst sehr viel bewegt und das ist für die Bildgebung natürlich nicht günstig.
Mhm. Das heißt, Ruhe ist sowieso etwas, was ich auch gelernt habe, das in der Schwangerschaft sehr von Vorteil ist, ist auch von Vorteil bei der Magnetresonanzuntersuchung.
Extrem.
Verstehe. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihre Arbeit und auch noch alles Gute weiterhin für Ihre Forschung. Dankeschön.
Danke.
In der nächsten Verstehe-Folge spreche ich mit einer jungen Frau, die ihr Baby verloren hat. Sie ist Mutter eines sogenannten Sternenkindes. Wie sie mit diesem Verlust umgeht und warum sie eine bundesweite Initiative ins Leben gerufen hat, die rechtliche Änderungen für Betroffene von Sternenkindern fordert, hören Sie in der nächsten Folge. In der Zwischenzeit freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, ihn weiterempfehlen und auf den diversen Plattformen mit 5 Sternen bewerten. Vielen Dank und bis bald.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.